An manchen Eingangstüren hängen solche bestimmte Spruchschilder oder auch an manch eine Arbeitsstelle. Bei mir vielleicht, bei dir oder beim Arbeitskollegen oder beim Chef hängt auch oder liegt oder klebt ein Schild. Mit irgendeiner Motivation oder mit einem Spruch, was weiß ich was. Menschen möchten gerne was vermitteln von dem, was sie denken oder was sie fühlen oder was sie sich träumen würden. Hier liefert jemand eine Überzeugung, vielleicht eine Sehnsucht oder auch eine innere Haltung zum Ausdruck. Arbeit ist irgendwie nichts für mich. Das stört den ganzen Tagesablauf. Möge sein, dass es einfach nur ein Scherz ist oder nur eine unerfüllbare Sehnsucht. Aber es besagt vieles. Es sagt sehr viel aus, weil stellt euch vor, wir würden mit so einer Einstellung und mit so einer Haltung an die Aufgaben des Alltags gehen. An das, was wir persönlich zu bewältigen haben für unser eigenes Leben oder an das, was wir als Familien bewegen oder was die Arbeit in dem Betrieb von uns verlangt oder in der Schule oder auch im Verein oder einfach in der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde. Stellt euch vor, mit so einer Grundeinstellung unterwegs zu sein. Dabei hängt in dieser Welt alles an der Arbeit. Um das Leben in dieser Welt meistern zu können, persönlich oder gemeinsam, muss einfach Kraft, Zeit und Mühe investiert werden. Und noch viel mehr, Geld und Vernunft und gemeinschaftliche Entwicklungen, dazu gehört so viel. Mit sowas kommt man sicherlich nicht weiter. Wir Menschen brauchen eine gesunde Haltung zum Arbeiten und dazu auch eine gute Motivation und gute Motivatoren, die uns helfen, ja, gut zu leben, gut zu arbeiten, gut durch die Anforderungen des Lebens hindurchzukommen. Wir brauchen Motivation und Motivatoren. Im Jahr 55, 56 nach Christus, da gab es einen Kaiser Nero. Es war ein schwieriger Kaiser, ein launischer, war noch jung und hatte seine Ansichten gehabt und seinen kaiserlichen Stil. Und es hat nicht lange gedauert, da haben auch manche Philosophen sich an ihn gewandt. Unter anderem der Philosoph Seneca. Und er gebrauchte ein Bild, um diesen jungen, ziemlich ungestümen, voller Ideen Kaiser ein Stückchen zu ermutigen und auf die richtige Fährte zu bringen, was Kaiser sein bedeutet und was bedeutet auch das, was er zu bewegen hat. Er schreibt: Du bist die Seele deines Staates. Jener, also der Staat, ist der Körper. Und dann schreibt er weiter: Die Gesundheit des Körpers geht vom Kopf aus. Alle Körperteile sind lebhaft und eifrig oder aber schwach und matt. Je nachdem, ob die sie belebende Seele lebendig oder träge ist. Erkennt ihr dieses Bild? Genau in der Zeit war unser Apostel Paulus in Korinth und er schreibt einen Brief an die Römer. Der Kaiser ist in Rom, Apostel schreibt seinen Brief an die Römer. Und im Kapitel 12 gebraucht er fast das gleiche Bild für das, was er den Gemeinden sagen möchte, in puncto Haltung, zueinander, zu sich selbst, zu den gemeinsamen Aufgaben und was die Gemeinde an sich bedeutet und wer eigentlich der Motivator ist und wie von ihm die Motivation kommt. Er sagt in Römer 12, Verse 3 bis 9, Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sagt Paulus, sage ich einem jeden von euch, nicht höher von sich zu denken, als was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Nicht höher von sich zu denken, Klammer auf, aber auch nicht kleiner, nicht niedriger. Es gibt ein Maß von Gottes Gnaden, die er uns zugeteilt hat. Es ist viel. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Das gleiche Bild benutzt Paulus auch in seinem ersten Schreiben an die Korinther. Etwas anders vielleicht formuliert und ein bisschen anders belegt noch, aber auch da wird nochmal von dem Corpus Christi gesprochen, von dem Leib Christi, dass wir ein Wesen sind, das einfach ein Geheimnis ist, aber dennoch sehr nachvollziehbar ist und konkret. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir die Glieder, die zueinander gehören. Und jetzt kommt der Text, den wir hier auf der Folie mitlesen können. Alles andere wäre zu viel. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Und diese Gaben heißt Charismen und Gnade heißt Charis, also Gnadengaben, von Gott aus erteilte Geschenke. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Und das steht auch hier nie drauf, Vers 9, eine Ergänzung. Und die Liebe, die Agape, diese höhere Liebe, die sich selbst verschenkt an die anderen bedingungslos, die Agape sei unter euch ungeheuchelt. Und die gleiche Struktur hat der Apostel Paulus auch in seinem Schreiben 1. Korinther an die Korinther im Kapitel 14. Da heißt es auch so ähnlich, im Kapitel 12 und 13 und 14. Erstmal das Bild von dem Leib Christi, dann die Liebe, da wird die Liebe nochmal intensiver aufgeschrieben, und dann die Ordnung, die einfach zu dem Gebrauch von diesen Gaben dazugehört. Ich will darauf nicht so sehr im Einzelnen eingehen. Ich möchte gerne einfach mal hier mit euch jetzt besprechen, was Paulus eigentlich damit sagen möchte. Und diese Predigt habe ich überschrieben: Miteinander, Mitarbeiter, mitarbeiten, nicht irgendwie. Mitarbeiten, aber nicht irgendwie. Und dieser Text sagt schon eigentlich von sich aus, was meine Gedanken sein würden. Was will uns Paulus sagen? Erstens, es ist schon eine ganze Menge vorhanden, was wir vorfinden. Wir kommen zum Glauben, aus welchem Umfeld auch immer, mit welcher Vorerfahrung auch immer, ob christlich geprägt, weil wir im christlichen Haus aufgewachsen sind, oder richtig so aus der Welt, wenn man so sagt. Wir kommen in eine Gemeinde, wo schon etwas vorhanden ist, und zwar nicht nur von der Gemeinde selbst her, weil sie schon eine Struktur entwickelt hat und eine Gepflogenheit hat und ein Geist sozusagen unter ihnen herrscht. Gott hat schon im Voraus, noch bevor eine Gemeinde entsteht, die Dinge vorhanden gemacht. Gott hat schon im Voraus Dinge vorbereitet. Es ist schon immer eine Menge da. Und so argumentiert Paulus hier auch von dieser Selbstverständlichkeit, jeder hat irgendwas. Nicht, er wird etwas bekommen, wenn ihr euch besonders anstrengt oder wenn es zu günstigen Entwicklungen kommt oder wenn Gott mal gute Laune hat oder wenn ihr ihn gut gestimmt habt. Es ist schon alles da. Jeder hat etwas. Und das wird auch nicht gewertet, wer da er oder sie was im Einzelnen hat. Es wird nicht gewertet. Es wird nur gesprochen als Tatsache. Es ist da. Und zwar nicht nur bei dem was und bei dem was, sondern jeder von euch hat eine bestimmte Gabe, die Gott ihm zugeteilt hat. Das sich selbst zu sagen, ist schon so befreiend und so wertschätzend, dass ich von vornherein weiß, Gott hat in mich und in diese Situation, in die ich hineingekommen bin, schon längst etwas hineininvestiert. Und das möchte ich gerne alles miteinander verbinden, in Bewegung bringen, aktivieren, verzahnen, vernetzen, dass das miteinander sozusagen zum Leben gebracht wird, damit es praktiziert wird und durch die Praxis erstmal erfahrbar gemacht wird, wofür das Ganze da ist überhaupt. Was ich schon lange in mir trage, was in mir mit dem Praktizieren wächst und was die anderen davon haben. Und was habe ich von dem, dass die anderen das genau so in sich bewegen und wachsen lassen. Und das dazwischen am Ende ist derjenige, der das alles verteilt und steuert und wachsen lässt und geschehen lässt und Frucht entstehen lässt. Es ist schon eine Menge da. Wir kommen niemals in leere Räume, wenn wir uns einer christlichen Gemeinde anschließen, wenn wir uns Jesus generell anschließen, einzeln oder gemeinsam. Und es wird auch so gesagt, wenn wir beten, dann ist Jesus schon dabei, im Begriff uns das alles vom Vater her kommen zu lassen. Es ist schon alles da, ob tatsächlich im Jetzt schon oder auch im Werden, weil Gott nicht seine Dienste versäumen wird, wenn wir beten, wenn wir arbeiten, wenn wir etwas brauchen. Es ist schon jetzt da und im Werden. Wir werden niemals mangeln, wenn wir mit Christus unterwegs sind und als ein Teil seines Körpers uns einbringen, persönlich oder gemeinsam. Das ist das eine, was sehr entspannend ist, sehr guttunend und wertschätzend ist, wenn wir in die Gemeinde kommen oder in der Gemeinde leben. Es ist schon alles da, in mir und um mir herum, unter uns und auch im Voraus schon alles da. Und dann das Zweite, was entspannend ist, keine Wertigkeit. Dieser Spruch am Anfang könnte sein, dass ein Mensch so etwas skeptisch mit der Arbeit umgeht, weil er auch keine Wertschätzung bekommt, keine Bestätigung, dass er nicht honoriert wird durch Komplimente, durch Lob, aber auch durch den Lohn. Und sicherlich, irgendwann hat keine Lust. Das ist eine Pflicht, die tut man, aber eigentlich stört es seine Lebensträume. Das, was er eigentlich leben würde. Er würde gerne wahrscheinlich auch arbeiten, wenn das auch sich lohnt. Vom Finanziellen her, aber auch von diesem Inneren her, dass es Erfüllung bringt. Dankbarkeit, Anerkennung, Lob, Wertschätzung. Das Gute in unseren Gemeinschaften ist, dass die Gaben, seien sie noch so hoch, noch so spektakulär, noch so wirksam, sind nicht gewertet. Der Dienst in der Kirche ist genauso wertvoll wie der Dienst des Betens, wie der Dienst des Predigens und alle anderen Dienste. Alles hat seinen Sinn und seine Wertigkeit in dem Reich Gottes. Deswegen sagt Paulus, nicht jeder denke an sich höher, als es ihm zusteht, als angemessen ist. Und ich habe Klammer aufgemacht und Klammer zugemacht nach dem Motto, und auch nicht tiefer. Das ist doch logisch. Sei nicht resigniert, dass du vielleicht nicht predigen musst oder darfst oder kannst. Darum geht es nicht. Aber du kannst was ganz anderes machen. Und das, was du tust, hat genauso den gleichen Wert. Und genau das, was du tust, bekommt auch die Anerkennung. Und es ist nur gut, wenn wir diese Dienste auch sehen, wertschätzen und anerkennen und würdigen. Wenn wir auch einander sagen, hey, der Kaffee hat gut geschmeckt, danke dir. Oder das, was du gestern mir gesagt hast, das hat mir gut getan, danke dir. Oder dass du mich einfach umarmt hast, wo ich bemüht mich habe, richtige Worte zu finden, um meine Situation zu beschreiben. Es hat mir gut getan, danke dir. Und, das können Kleinigkeiten sein, aber wenn sie sozusagen durch andere wertgeschätzt werden und gewürdigt werden, dann bekommt es auf jeden Fall irgendwo diese gottesdienstliche Note. Denn wir sind miteinander als Leib Christi in einem Dauergottesdienst. Wir dienen Gott einander, weil Gott uns dient. Deswegen funktionieren diese Körper so, wie wir einfach miteinander unser Leben hier gestalten. Aber den noch mehr Ausdruck geben, noch mehr Kommunikation verleihen, eine Kultur schaffen, dass wir das so werten und also wertschätzen und würdigen, das ist immer eine Sache, die auch ein Stückchen angesprochen werden darf. Damit wir nicht nur wie ein Motto so maschinell funktionieren, jeder bei seiner Arbeit und es läuft und läuft und läuft. Aber wozu das Ganze? Was ist die Resonanz? Wer hat was davon? Die Kultur des Gemeindelebens ist ganz wichtig, dass es wertschätzend ist, dass wir das kommunizieren, dass wir uns auf diese Weise auch gesehen, gewürdigt und eben gebraucht sehen, aber nicht nur so irgendwie, sondern von Gott aus und von Menschen und für Menschen und für Gott, dann ist das Wesen der Gemeinde etwas ganz Besonderes und etwas ganz Schönes. Und jetzt gehe ich auf diese Punkte nochmal einzeln ein. Hier wird gesagt, also das ist schon alles da und jeder hat etwas davon und das hat seinen Wert. Nun tut das. Diese Selbstverständlichkeit des Tun ist auch hier entsprechend, aber tut das entsprechend. So wie das zu den Punkten, die hier genannt sind, auch gehört. Hat eine die Gabe prophetischer Reden, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Prophetie ist eine sehr intensive Gabe und eine schwere Aufgabe. Weil das, was man sieht, das, was man verstanden hat von Gott, innerlich im Geiste, muss auch irgendwie gekonnt weitergesagt werden. Und man ist auch selber noch als Prophet, als Mensch, so wie man ist. Und manchmal vermischen sich so Dinge, Gottes Stimme, Gottes Worte, Gottes Eindrücke und das, was man persönlich nur so mit sich trägt, an persönlichen biografischen Erfahrungen, an persönlichen geistlichen Träumen oder auch Bemühungen. Manchmal vermischt sich manches. Deswegen heißt es auch, prüft das, was prophetisch euch gesagt wird. Das Gute behaltet. Es gibt auch manches, was nicht so gut ist, also was zu persönlich ist, biografisch gefärbt oder weil jemand ein bisschen vielleicht eine gewisse Gemeindepolitik betreibt. Es kann alles möglich dabei sein. Es muss auch nicht von vornherein so sein. Es könnte sein. Deswegen gehört es bei der prophetischen Rede, bei dieser schweren Aufgabe, auch entsprechend, übereinstimmend mit Glauben, die Dinge zu sehen, zu praktizieren und zu leben. So wie das unserem Glauben entspricht. Nicht, dass man irgendwelche Zusätze hinzufügt und daraus wirklich nicht mehr der richtige Prophet wird. Denn der Prophet muss schon wissen, in welchem Geiste er redet und auf welches Ziel hin. Es gibt auch Zeiten, wo der Prophet schweigen kann. Und es gibt Zeiten, wo der Prophet weiß, jetzt muss ich aufstehen. Aber es soll alles in der Entsprechung, Übereinstimmung mit dem, wie Christus uns den Glauben vorgelebt hat, vorgegeben hat und von uns auch erwartet. Das darf nicht manipuliert, nicht missbraucht und nicht vermischt sein mit anderen Dingen. In Weiß geschrieben, hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Dienst ist sehr weit gesteckt gemeint. Sich die Diakonia, sich um andere Menschen zu sorgen, ihnen zu helfen, steht im Vordergrund. Aber am Ende, jede Mitarbeit in der Gemeinde ist ein Dienst. Und das heißt also, wenn einer dient, dann diene er. Also arbeiten ist eine Sache. Arbeit ist immer so ein bisschen Verdienst. Ne? Man muss sich erarbeiten etwas. Dienen ist noch was anderes. Dienen kommt vom Diener. Und ein guter Diener arbeitet mit Hingabe und mit Herz. Nicht nur aus Pflicht und wegen dem Geld, sondern auch aus Treue, aus Liebe, aus Hingabe an einen Herrn oder eine bestimmte Aufgabe oder in unserem Fall an die Gemeinde und an unsere Visionen. Dann diene mit dieser dienbaren Haltung. Dienen nicht, um einfach getan zu haben oder um zu beherrschen, um zu herrschen vielleicht, sondern dienend im Sinne von einfach den anderen Menschen das getan haben, was wahrscheinlich Jesus getan hätte. Und er tut sogar den anderen die Füße waschen, als der Herr, als dem die ganze Welt zu dienen hat und die Engel und die himmlischen Wesen schon längst dienen. Das ist Dienen. Der christlichen Haltung und der christlichen Lehre, dem christlichen Glauben entsprechend. Und so lehrt uns auch der Heilige Geist, der diese Charismen verteilt und uns auch diesen Stil lehrt, so miteinander umzugehen. Das Lehren. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Orange auf der Folie. Ja, der lehre, weil er dazu berufen ist. Also diese Logik. Der muss nicht etwas anderes tun oder auch die anderen sollten nicht zu viel von ihm anders erwarten. Wenn er die Gabe, das Charisma des Lehrens hat, dann ist es gut, dass er auch wirklich das tut und nicht ganz andere Dienste tun muss oder anfängt zu machen oder dann sich darin auch irgendwo verstrickt und verliert. Ich sage das sogar ein bisschen plastisch, weil in kleinen Gemeinden gerade das ist die Gefahr, dass wir zwar auch unsere eigenen Gaben erkennen und sie auch versuchen auch zu steigern, zu entfalten, aber weil es so viele Dienste gibt und nicht so viele dienen können oder wollen, muss man auf verschiedene Weise in der Gemeinde dienen. Und so kann es sein, dass Menschen, die besonders lehrbegabt sind, einfach nicht dazu kommen, in diesen Dienst hineinzukommen und diesen Dienst zu praktizieren oder wenn sie das angefangen haben zu praktizieren, nicht richtig zur Entfaltung kommen, weil sie noch viele andere Sachen machen müssen. Es ist gut, wenn diese Entsprechung einfach geschieht. Wenn wir erkannt haben, da ist jemand lehrbegabt, wir fördern den und setzen ihn frei und geben ihm auch den Raum und Rahmen, dass er in den Gruppen oder auch in der Gesamtgemeinde lehren kann. Er oder sie, da gibt es sicherlich keine Einschränkung. Das etwas grauer hier. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Die Farbe hat hier nichts zu sagen, das habe ich noch ein bisschen abgesetzt, weil ich musste verschiedene Farben suchen. Trost und Ermahnung. Da hinten steht ein Wort, Parakaleo heißt es im Griechisch. Para, das heißt mehr so von oben, von außerhalb, Kaleo, Kol, rufen. Ruf von außerhalb, unserer Verfügbarkeit, von außerhalb unserer Möglichkeiten. Und da kommt es mit, da kommt der Trost und Ermahnung. Also beides. Wir brauchen auch beides. Dass Gott zu uns hindurchkommt. Durch unsere Mauern, wenn wir dicht machen, weil wir so viel leiden, weil wir so vielleicht enttäuscht sind, dass wir getröstet werden können. Menschen machen wir uns zu. Aber wie kommt es dieses Para von Gott aus, von außerhalb zu mir durch? Das ist dieser Dienst. Dass man zu den Menschen irgendwie schafft, Gottes Stimme zu bringen. Dass der Mensch hat den Eindruck, er hat mich berührt. Er ist auf meine Frage eingegangen. Zwar durch einen Menschen, aber ich habe Gott dabei erlebt. Oder auch ermahnen. Weil ich manchmal wirklich auf falsche Wege mich begebe oder mich falsch verhalte oder überhaupt keine Rücksicht nehme auf das, was meine Worte bedeuten, was meine Handlungen bedeuten. Ich lebe einfach mich vor und ich lebe mich einfach in den Gemeinschaften, ob das in der Ehe ist oder in der Familie oder in der Gemeinde, und die Menschen müssen sich einfach mit mir abfinden. Manchmal muss ein Mensch so ein Stückchen auf die Richtigkeit des Glaubens wieder zurückbringen, dass es wieder eine Entsprechung ist. Und das muss derjenige, der das auch tut, die Seelsorger, die Tröster, die Hermanner auch entsprechend machen. Mit Feinfühligkeit, mit Rücksicht auf die Rücksichtslosigkeit des anderen. Versteht ihr? Es ist feiner Dienst, aber es ist so wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch das in dieser Entsprechung macht. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der Tröster und Ermahne. Aber so wie Jesus das gemacht hat. Und Jesus hat wirklich niemanden vor die Tür gesetzt. Und Jesus hat auch niemanden übersehen. Aber was er getan hat, hat jeder gesehen, dass es was gebracht hat. So sind auch die Seelsorger unter uns unterwegs. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Da muss man nicht viel dazu sagen. Das Herz ist ein Ding für sich. Da ist es immer gut, wenn wir die Gebenden sind, was wir auch immer weitergeben. Machen das nicht eigennützig, nicht mit der Erwartung, dass wir was zurückbekommen und auch nicht mit der Erwartung, dass wir unbedingt irgendwo auch erwähnt werden dafür. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte gibt. Das Reich Gottes ist nicht auf Ehre und nicht auf diese Gutdastehen angelegt. Ich gebe, weil mir gegeben worden ist. Und er oder sie braucht das. Zeit, Kraft, Worte oder auch Geld oder was anderes. Ich gebe das, weil ich das von Gott aus mache. Und dieser Mensch soll erleben, dass Gott ihm begegnet ist, dass Gott ihm gegeben hat. Er wird auch dafür danken, dass Gott ihm gegeben hat. Er weiß wahrscheinlich nicht, wodurch das passiert ist, durch wen, zu welchem Zeitpunkt. Aber er dankt Gott, dass Gott ihm gegeben hat, aber doch durch dich. Was für eine schöne Entsprechung. Wer gibt, der gebe ohne Hintergedanken. Wenn du mit Hintergedanken machst, dann ist es nicht mehr so, dass Gott gibt. Dann hast du gegeben. Und dann gibt es dieses, ne, wisst ihr, was man so alles erwartet. Und das muss nicht sein. Wer vorsteht, hier blau, der Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Der Vorsteher setze sich eifrig ein. Kennt ihr solche Chefs in euren Betrieben oder solche Leiter in den Kreisen, ob das ein Team im Beruf ist oder vielleicht irgendwo im Verein oder woanders? Vielleicht macht man auch Lehrer in der Schule oder auch Pastor in der Gemeinde oder auch Gruppenleiter, dass man sagt, eigentlich könnte er mehr geben, sollte auch mehr geben. Sicherlich gibt es auch Situationen im Leben, wo man nicht mehr geben kann, weil man einfach noch biografisch was zu bewegen hat. Da spielt Gesundheit eine Rolle, familiäre Situation, die Belastung im Beruf oder woanders, dass man das auch im Blick hat. Aber eigentlich, es ist gut, wer vorsteht, wer anleitet, dass er das mit Engagement macht, eifrig, dem anleitenden Dienst entsprechend. Wie Jesus vorgegangen ist und hat die Jünger immer mitgeführt und immer mehr zu seinem Ziel. Aber er ist gegangen zum Ziel. Es war nicht immer erkennbar, wie und wohin er genau geht. Es gab immer wieder auch Umwege und Ausflüge ins Ausland, nach Samarien und so weiter. Also nicht so ganz strategisch, alles eindeutig und korrekt und zielstrebig. Aber er führte. Und die Menschen gingen mit ihm, und je mehr sie mit ihm mitgingen, umso mehr verstanden sie, wohin führt er sie eigentlich. Und am Ende war es klar, er hat sie ans Ziel gebracht. Und so sind auch Paulus unterwegs und auch andere Apostel zielführend, gestalten ihren Dienst, ihren Leitungsdienst und bringen die Gemeinden dorthin, wo sie erkannt haben, das ist Gottes Berufung für sie. Und so auch die Leiter zu sehen und so auch die Leiter zu unterstützen, aber auch hier und da zu entlasten, damit sie die eigentliche Motivation leisten können, ist auch gut. In vielen kleinen Gemeinden sind die Leiter die Allestuer. Und die machen vieles und am wenigsten die Leitung. Die geistliche Leitung, die geistliche Motivation. Das ist auch verständlich, weil das ist so einfach die Realität in unserer kleinen Gemeinden. Aber wenn wir einfach schaffen, so diese Entsprechung immer wieder im Auge zu behalten und dass wir auch aneinander so rangehen, dass wir versuchen, den anderen freizusetzen, freizustellen für seine Berufung, für sein Charisma, für seinen Dienst, dann ist doch eine gesunde, schöne Ordnung, die am Ende wirklich eine Dynamik schafft, die uns gut allen tut. Weil jeder von uns wird sich an der richtigen Stelle vorfinden und das Richtige tun und das bringt noch mehr Effektivität und gegenseitige Erfüllung, Ergänzung und synergetisch, summa summarum, eine Gemeinde, die ihre Berufung erfüllt. Hier gibt es noch Barmherzigkeit, das überspringe ich jetzt. Und am Ende wird gesagt im Vers 9, was hier nicht auf der Folie erscheint, und das geschehe alles in ungeheuchelten Liebe. In der Liebe, die Christus selbst ist und die der Heilige Geist weiterhin unter uns vermehrt und einfach zu dieser Entfaltung kommen lassen möchte. Und wenn wir auf das alles achten, wenn wir in so einer Kultur miteinander erfüllt vom Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden wir immer wieder wirklich staunen, was Arbeit von Anfang her, das Türschildchen, mit sich bringen kann. Es ist ein Dienst. Es ist eine Hingabe an den Dienst. Es ist auch ein höheres Bewusstsein für den Dienst. Und summa summarum, wenn man das so praktiziert, bekommt einer, Einzelne und alle gemeinsam Freude und Erfüllung. Und diese Gemeinschaft, die das so tut, lebt ihre Berufung nach außen und nach innen. Gott bekommt die Ehre und wir bekommen Himmel auf Erden. Nicht schon komplett, hundertprozentig, wie wir das eines Tages erleben werden, aber durchaus in den Kriterien und Facetten, wie das eines Tages wirklich in kompletten Vollzug sein wird, jetzt hier exemplarisch in dieser Welt. Und das wünsche ich uns sehr, dass wir so miteinander hingegeben, gemeinsam in dieser Kultur der gegenseitigen Wertschätzung unterwegs sind und immer mehr auch kommunizieren, was wir dabei erleben. Durch solche kleinen Aktionen, was da an Dank zusammengekommen ist, meine Güte. Und wir manchmal sitzen miteinander in kleinen Kreisen, ob das Gebetskreis ist oder etwas anderes, und wir einfach nur anfangen, darüber zu sprechen, was alles zur Sprache kommt. Das ist doch schön. Und das darf nicht abbrechen. Das darf sich nur noch mehr mehren unter uns. So viel heute zu diesem Text. So viel heute diese Predigt. Miteinander arbeiten, nicht irgendwie, sondern eben so, wie beschrieben.